Ja, ihr Lieben, dritter Advent ist heute. Eben hatten wir sogar noch drei Kerzen hier stehen, habe ich gesehen. Eine ist jetzt unten, also wir sind verbunden mit den Kindern unten im Kindergottesdienst. Ja, ich möchte mit euch heute am dritten Advent über einen Text nachdenken, der uns auch in der Adventszeit gegeben ist, über den in der Adventszeit auch nachgedacht wird. Ein Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Jakobus hat eben in seinem Brief gesagt, die Propheten sollen uns Vorbild sein. Ganz interessant. Und ich habe das Thema heute mal überschrieben mit Willkommen daheim und was Advent mit GPS zu tun hat. Ja, ich denke, GPS, das kennen wir heute alle. GPS ist eigentlich eine Abkürzung aus dem Englischen und ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr wisst, wofür die Abkürzung steht. Weiß das jemand? Global Positioning System, genau. So ein paar wissen es. Das sind so, die mal Ingenieurstudium hatten, glaube ich. Da gingen zumindest so ein paar Hände hoch, von denen ich das wusste. Genau, Global Positioning System. Und gemeint sind damit ja Signale, die in der Regel über Satelliten kommen und auf geheimnisvolle Weise in unsere Handys gelangen oder in unsere Navigationssysteme. Und damit weiß das Handy, wo ich bin. Und wenn es dann so ein Programm hat, dann weiß es genau, wo ich dann lang muss, rechts oder links. Und dass wir dann irgendwo ja auch heile ankommen. Und wie schlimm ist das, wenn wir irgendwann sehen, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt auf der Fahrt, kein GPS-Signal. Das ist dann immer ganz unangenehm, gerade wenn man so übers Land fährt. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass es das jetzt so in diesem Format gibt. Denn ihr habt es vorher schon gesehen. Ups, manche kennen von euch wahrscheinlich auch noch diese Pläne. Die sogenannten Falkpläne. Ich falte den jetzt mal nicht auseinander, weil die kriegt man nicht wieder zusammen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich erinnere mich so an die Zeit, als ich in Hamburg gewohnt hatte, hatte das möglicherweise nur das Militär überhaupt so ein GPS oder so. Und wenn man da eine Straße gesucht hat, also das war wirklich fürchterlich. Da brauchte man dann immer einen Beifahrer, der irgendwie diese Karte faltete und dann hatte man die Karte halb vorm Gesicht. Und wie gesagt, zusammengekriegt hat man sie auch nur schwer und irgendwann waren überall Tesafilmstreifen und so, weil man die falsch rum gefaltet hat. Vielleicht kennt ihr das noch. Heute ist das so ein bisschen einfacher und ja, ich sag mal so, sicher nach Hause kommen, ja, das ist ja nicht nur was, was uns so im Alltag wichtig ist, sondern es soll heute natürlich auch darum gehen, auch bei Gott anzukommen und vielleicht auch um Signale, die uns nach Hause führen. Und da habe ich mal einen Text mitgebracht, ich habe schon gesagt, aus Jesaja 63, ein Text, der auch in die Adventszeit passt. Und da heißt es, ab Vers 15, Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Doch du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, damit wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Ja, ihr Lieben, wenn wir uns diesen Text so anschauen, können wir erst mal überlegen, was haben wir hier eigentlich, was ist das überhaupt? Und wir werden natürlich ganz schnell merken, das ist ein Gebet. Hier betet jemand mit Gott. Der Prophet Jesaja redet mit Gott und er ruft hier aus, ach, dass du Gott doch vom Himmel herabsehen würdest, ja sogar, dass du herunterkommen würdest. Das ist sein Gebet hier. Und jetzt wird uns, glaube ich, auch schnell klar, warum dieser Text auch gut in die Adventszeit passt. Denn wir glauben ja, dass Gott tatsächlich in Jesus Christus heruntergekommen ist, dass er herabgesehen hat. Und und dass er bald wiederkommen wird, deshalb ist das Gebet vielleicht auch ein ganz aktuelles Gebet. Ne, dieses Gebet, komm bald. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Nachrichten schaut oder einfach so in die Welt auch schaut, ob ihr nicht auch manchmal denkt, so geht es mir zumindest, dass wir denken, Herr, komm doch bald wieder. Und diese Bitte, die ist ja nicht alt, nicht jung, sage ich mal so. Jesaja hat sie schon gebeten und vielleicht kennt ihr das auch, die erste Christenheit hat das schon sehr früh als Gebet auch formuliert, komm Herr Jesus, komm bald. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch Maranatha, vielleicht schon mal irgendwo gehört, das ist Aramäisch, das ist die Sprache Jesu und das heißt nichts anderes als komm Herr oder unser Herr kommt. Also so kann man das auch übersetzen, indikativ, unser Herr kommt, also als Bekenntnis. Ja, das bittet Jesaja hier. Komm herab, schau herab. Aber ich weiß nicht, ob ihr es so im Ohr habt, so ein bisschen unverschämt fand ich das Gebet ja auch, so an manchen Stellen. Ich schaue ja immer gern so ein bisschen genauer hin und vielleicht habt ihr es auch im Ohr, denn hier schiebt Jesaja das im Grunde ja Gott in die Schuhe, dass sich das Volk von ihm abgewendet hat. Habt ihr das so gelesen und mitbekommen? Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen, so schreibt es Luther. Und warum lässt du unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Also ich finde, das geht eigentlich ein bisschen weit, oder? Ist es Gott, der das Volk abirren lässt? Wer ist denn hier abgeirrt? Doch die Menschen selbst, oder? So lesen wir das ja auch immer wieder. Und ja, ich denke, um das ganze Gebet zu verstehen und auch so ein bisschen in die heutige Zeit nochmal so hineinzusprechen, da sollten wir uns vielleicht nochmal genau ansehen, was damals los war, als Jesaja das betete. Das ist für mich immer so ein Ansatz, dass ich nehme ungern willkürlich irgendwelche Sätze raus und gucke, was bedeutet das heute, sondern ein guter Ansatz ist zu sagen, was hat das denn damals bedeutet in der Situation und gibt es bei uns ähnliche Situationen, wo auch diese Sätze uns was bedeuten können, wo Gott uns etwas sagen möchte. Und ich habe mal so einen ersten Gedanken genannt, sie haben ihr Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. So ertönt das ja aus unseren Navis, wenn wir angekommen sind. Und meistens ist das doch ein ziemlich gutes Gefühl. So nach einer längeren Fahrt, wir hatten zuletzt ein paar bisschen längere Fahrten auch hinter uns. Und wenn man dann abends unterwegs ist, ich fahre abends auch nicht mehr so super gerne, wenn man dann irgendwann weiß, sie haben ihr Ziel erreicht, wenn wir tatsächlich gut angekommen sind. Das fühlt sich erstmal auch gut an. Und so war das im Grunde bei Jesaja auch. Er war angekommen. Er ist nach Hause gekommen. Er ist wieder in Jerusalem und geht jetzt so durch die Stadt. Das war so die Situation damals. Also man kann sich das ganze Buch Jesaja eigentlich so vorstellen, dass das so drei Teile hat. Es gibt einen Teil, so den ersten Teil des Buches, das handelt davon, dass das Volk Israel eben noch zu Hause ist, in Israel, aber schon bedroht ist, weil es selber ja auch von Gott abgekommen ist und ist bedroht von den Babyloniern, aber sie sind noch zu Hause. Davon handelt eigentlich so das erste Teil und Jesaja tritt auf und ruft das Volk immer wieder zur Umkehr. Also im Jargon eines Handys würde es heißen, bitte wenden, bitte umkehren. Und das ist nicht geschehen und dann gibt es einen zweiten Teil des Buchs Jesaja, wo das Volk dann deportiert wurde, wo es im Exil war. Und für mich ist das auch nochmal ein ganz großartiger Teil, dieser zweite Teil, denn selbst im Exil, was man ja eigentlich fast so wie eine Strafe Gottes vielleicht sehen kann, da sendet der Prophet ganz tröstende Worte an das Volk. Also gerade der zweite Teil des Buchs Jesaja, wo Jesaja an die Vertriebenen sozusagen, er war selbst mit dort, die Worte richtet, ja, tröstende Worte. Manche nennen so dieses zweite Buch, diesen zweiten Teil des Jesaja-Buchs auch das Trostbuch Gottes. Und dann gibt es einen dritten Teil, da durfte das Volk tatsächlich wieder zurückkehren und da befinden wir uns jetzt im Grunde. Da durfte es zurückkehren, zuerst ein Teil der Oberschicht und so dann auch die anderen. Und so können wir jetzt sehen, Jesaja ist dort mitgekommen und er ist jetzt im Grunde wieder zu Hause. Und jetzt können wir uns das so vorstellen, jetzt geht Jesaja zu Hause angekommen durch seine Stadt. Und das Navi würde dann sagen, sie haben ihr Ziel erreicht. Aber ich weiß nicht, ob Jesaja sich das so vorgestellt hat. Wir können uns das so vorstellen, Jesaja geht jetzt im Grunde durch die Ruinen dieser Stadt. Er sieht die zerstörte Stadtmauer, er sieht den zerstörten Tempel, das Heiligtum Gottes. In den Häusern ist nichts mehr zu finden, vieles ist Kriegsbeute geworden. Und das ist im Grunde so, ja, eben wie wenn jemand flüchten musste und irgendwann wieder in die zerbombte Stadt zurückkehrt. Ich weiß nicht, wer von euch oder vielleicht von euren Eltern da noch Erzählungen hat oder Dinge noch vor Augen hat. Wie ist das, wenn man zurückkehrt? Vielleicht auch nach langer Zeit. Ich weiß, dass manche auch flüchten mussten, vielleicht aus Polen oder Ähnlichem. Manche sind dann mal wieder hingefahren und haben gesehen, boah, nee, das ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen. Oder vielleicht habt ihr andere Bilder im Kopf aus dem Nahen Osten oder Ähnliches, wo Menschen flüchten mussten und vielleicht wieder zurück müssen. Willkommen daheim. Jesaja hat es sich so wahrscheinlich nicht vorgestellt. Und deshalb dieses Gebet: Schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Guck dir das mal an, lieber Gott, wie das hier aussieht. Du hast uns wieder nach Hause kommen lassen, aber schau mal an hier, diese Ruinen, Schutt und Asche. Und er betet weiter: Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Damit ist der Tempel gemeint. Ne, Gott, dein Tempel, die Wohnung auf Erden, ist sie dir nichts mehr wert? Und er betet weiter: Wir sind solche geworden, wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ne, wir sind doch dein Volk. Wie konntest du das zulassen, Gott? Und da wird das Gebet ja für uns auch heute sehr aktuell, ne, wenn wir so in die Weltgeschichte gucken. Und viele Menschen denken das ja auch: Warum, Gott, wo warst du? Wie konntest du das zulassen? Und ja, wenn es den lieben Gott gäbe, dann wird die Welt doch ein bisschen anders aussehen. Aber hier geht das ja noch ein bisschen weiter, und ich finde, das ist wirklich so ein klein bisschen unverschämt, wie Jesaja hier betet, denn er schiebt es ja eigentlich Gott sogar in die Schuhe. Warum hast du uns abirren lassen? Und die Bibel beschreibt es eigentlich immer ganz anders, dass Gott sich nämlich immer wieder seinem Volk zugewandt hat. Immer wieder gab es Bewegung, und wie gesagt, im Jargon des Navis gesprochen, hat er immer wieder gerufen: Bitte umkehren, bitte komm zu mir zurück, bitte wenden. Aber wir lesen immer wieder, dass die Menschen nicht gehört haben. Sie haben sich abgewandt, und ich würde sagen, sie tun es teilweise heute auch noch. Gott hat sich immer wieder gezeigt, ist den Menschen immer wieder nachgegangen. Und gleich auch in den ersten Büchern der Bibel lesen wir das, dass Gott dem Menschen, der ja irgendwie gefallen ist, dann doch wieder gute Dinge an die Hand gibt. Beispielsweise die 10 Gebote, über die sich heute kaum streiten lässt. Und über die man auch, wo man nichts einwenden kann, nachdem man gut leben kann. Auch das ist eine Zuwendung Gottes. Viele Menschen haben sich danach ausgerichtet, und Gesellschaften. Und auch bei uns im Grundgesetz gibt es ja noch den Gottesbezug, und manch einer hat wahrscheinlich mit spitzen Ohren geguckt, wie macht das denn die Regierung dieses Jahr? Ich habe gelesen, immerhin 9 von 17 Ministern haben auf die Gottesformel geschwört. Und das andere, was ich dazu auch noch mal sagen möchte: Ich glaube, man kann auch gute Politik machen, ohne auf eine Formel zu schwören. Aber trotzdem fand ich das bezeichnend. Übrigens auch unser Gesundheitsminister. Ist ja vielleicht ganz gut, wenn er den lieben Gott noch dabei hat. Ne? Aber ein Politiker hat ja mal gesagt, wenn wir diesen Bezug nicht mehr hätten, dann wäre der Mensch ja dem Menschen ausgeliefert. Und deshalb finde ich es gut, dass dieser Bezug noch da ist. Aber vom Volk Israel heißt es, dass es gerade diesen Bezug nicht mehr sehen wollte. Gerade das erste Gebot ist ja dies: Ne, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und gerade das Gebot, kurz nachdem sie die 10 Gebote bekommen haben, bauen sie das goldene Kalb. Also da ist es schon nicht gelungen. Und das Volk hat Gott immer wieder spüren lassen, dass es ihn eigentlich nicht braucht, dass es ihn eigentlich nicht will. Und jetzt klagt Jesaja hier in diesem Gebet Gott an: Wie konnte er es zulassen, dass sein Volk abirrt? Also ich habe da länger dran rumgekaut, wie er so beten kann. Aber auch das ist ja heute so ein Stück weit so, dass wir sowas manchmal ähnlich hören. Ne? Wie konnte Gott das zulassen? Und für mich war die Frage, was kann ich denn überhaupt Gott in die Schuhe schieben und was müssen wir uns vielleicht auch selbst in die Schuhe schieben? Und sind wir nicht vielleicht auch manchmal selbst unseres eigenen Unglückes Schmied? Die Bibel beschreibt den Menschen ja so, auch schon im Schöpfungsbericht, dass er eine große Freiheit bekommen hat. Er zwingt ihm nicht. Gott zwingt den Menschen nicht, Gott zu gehorchen. Er gibt ihm Spielraum, sogar sehr weiten Spielraum. Am Anfang der Schöpfung heißt es, ihr dürft von allen Früchten essen, ihr dürft alles genießen, die ganze Schöpfung ist euer. Es gibt nur einen Punkt, und da würde ich sagen, da ist das Wort Gehorsam sogar falsch, sondern eigentlich das Wort Vertrauen richtig. An diesem einen Punkt müsst ihr mir vertrauen. Ich weiß, was gut für euch ist. Und das wird dann deutlich an diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Mensch hat sich im Grunde dagegen entschieden. Und diese Freiheit, die hat der Mensch. Ich kann mich entscheiden, mit Gott zu leben, ihn anzuerkennen über meinem Leben oder auch nicht. Und auch Glaube ist ja eine Entscheidungssache auf einer Ebene. Deshalb unser Jugendverband heißt Entschieden für Christus. Also wir haben das einmal sehr hoch gehalten, diese Entscheidung. Und das ist auch tatsächlich so, auch wenn man im christlichen Elternhaus groß geworden ist, irgendwann muss man vielleicht auch eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich will das leben. Ich möchte Gott als Nummer eins in meinem Leben anerkennen. Und viele von euch können vielleicht sogar ein Datum sagen, wo das für sie nochmal besonders wichtig wurde, wo ihr euch vielleicht für ein Leben mit Jesus entschieden habt, vielleicht das erste Mal ganz ernsthaft gesagt habt, ja Herr, komm du in mein Leben, lass es Advent werden in meinem Leben, komm du an, komm herab in mein Herz. Und vielleicht hat der ein oder andere es auch wirklich dann gespürt, jawohl, jetzt bin ich eigentlich zu Hause. Noch nicht komplett, es ist noch vieles offen, aber irgendwie fühlt sich das doch gut und richtig an, wenn ich sage, ich möchte Gott an die erste Stelle setzen in meinem Leben. Gott möchte, dass wir nach Hause kommen. Gott wartet, er ist immer noch da, auch wenn wir ihm vielleicht weggelaufen sind. Und dann ist es so, wenn Gott ankommt in unserem Leben, dann kann er mit uns auch, ja, wie vielleicht auch bei Jesaja, auch die Trümmer unseres Lebens anschauen und sie vielleicht auch irgendwie wieder zusammensetzen und etwas Gutes draus machen. Willkommen daheim. Wir wollen noch einmal ein bisschen hinschauen auf das Gebet. Und da schließe ich noch mal so ein bisschen an, an das, was ich jetzt eben gesagt habe. Und ich habe den zweiten Gedanken mal genannt, ohne Fernsteuerung. Das ist ja eigentlich was anderes als ein Navi, eine Fernsteuerung. Gott zwingt niemanden, habe ich eben gesagt. Das wird am Volk Israel deutlich. Sie werden immer wieder ermutigt. Gott sendet seine Signale. Aber die Menschen haben Freiheit. Und auch von den ersten Menschen der Bibel wird das berichtet. Der Mensch hat Freiheit. Gott gebraucht keine Fernsteuerung, weil Gott Liebe ist und Liebe auch nicht erzwungen werden kann. Und deshalb finde ich es eigentlich ein bisschen unverschämt, wie Jesaja hier betet, warum lässt du, Herr, uns abirren von deinen Wegen? Das ist ja fast so ein bisschen die Vorstellung, als wenn Gott so ein Marionettenspieler ist und dann so sagt, naja, jetzt gehen wir doch mal mit dem hier so einen Abweg. Ein schwieriges Gottesbild. Kann ich es Gott in die Schuhe schieben, wenn ich vom Weg abkomme? Kann ich es Gott in die Schuhe schieben, wenn mein Herz hart geworden ist gegenüber Gott und gegenüber den Menschen? Kann ich es Gott in die Schuhe schieben, wenn ich nicht auf seine Signale achte? Manchmal denke ich, der liebe Gott muss sich da auch ganz schön was anhören von uns. Vielleicht hier sogar von Jesaja. Ich finde das immer wichtig, ganz ehrlich mit der Bibel da auch umzugehen. Aber es ist so, Gott hat es immer wieder versucht. Auch hier durch Jesaja. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel, die Frage Adam, wo bist du, ist die Frage im Grunde nach seinen Menschen, die abgekommen sind. Sie haben die Freiheit, Gott oder eben nicht, ja oder nein. Und sie haben sich entschieden. Und jetzt könnten die ersten Menschen ja auch fragen, warum hast du das denn zugelassen, Gott, dass wir auf die Schlange gehört haben und nicht auf dich? Oder der erste, die könnten fragen, warum hast du das überhaupt gemacht mit diesem leckeren, schön anzusehenden Baum der Erkenntnis? Ja, eben weil Gott es ohne Fernsteuerung wollte. Liebe braucht Freiheit. Und Liebe ist auch eine Entscheidung. Und ich denke, jeder, der mehr als 2-3 Jahre verheiratet ist, wird das wahrscheinlich auch bestätigen, dass Liebe auch eine Entscheidung ist. Wenn irgendwann der Lack abgeht, die Falten kommen, die Haare weniger, der Bauch mehr, dann wird vielleicht Liebe auch neu zu einer Entscheidung. Und vieles wird tiefer, vieles wird besser, nicht alles wird einfacher. Gott wollte es ohne Fernsteuerung und deshalb brauchte es auch die Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden. Aber weil sich die Menschen gegen ihn entschieden haben, ist etwas in diese Welt gekommen, was natürlich auch die ganze Welt betrifft, wenn sie ohne Gott leben will. Aber ihr Lieben, das andere ist, Gott verändert sich nicht. Und das ist das Schöne, was wir sehen und glauben dürfen. Gott verändert sich nicht. Und wenn Gott Liebe ist, dann wird er es weiter versuchen. Dann wird er es weiter versuchen. Und da wären wir jetzt eigentlich schon beim Advent. Und was Advent mit GPS oder mit einem Navi zu tun hat, das wollen wir jetzt im Letzten uns noch einmal ansehen. GPS, wir haben es schon eben gehört, eigentlich eine Abkürzung, Global Positioning System. Aber vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen umdeuten. Das heißt ja, so ein Satellit sendet Signale und ich glaube, dass Gott ja auch immer noch Signale sendet. Er hat sie damals gesendet durch die Propheten, er sendet sie auch heute noch. Und vielleicht kann man sagen, er sendet sie manchmal durch andere Menschen, er sendet sie durch die Bibel, die wir haben, die wir lesen können und er sendet sie auch durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns auch Signale gibt. Und deshalb habe ich mal gedacht, kann man das vielleicht so ein bisschen umdeuten, GPS für uns, als Gottes persönliches Suchen. Oder vielleicht könnt ihr auch sagen, Gottes persönliche Signale. Gott verändert sich nicht. Er ist immer noch der gleiche. Damals bei der Schöpfung, hier beim Propheten Jesaja und auch heute noch. Und er steht zu seinen Versprechen. Und das sehen wir auch an dem, was Jesaja hier betet. Ihr Lieben, Gott hat es erhört. Was hat Jesaja hier gebetet? So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Oder wie heißt es? Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Ihr Lieben, das ist passiert. Gott hat dieses Gebet erhört. Er ist damals auch mit dem Volk Israel wieder gewesen, aber es ist im Grunde auch eine Prophetie, die in unsere Adventszeit gehört. Er hat den Himmel zerrissen, er ist herabgekommen in Jesus Christus, damals vor 2000 Jahren heruntergekommen, abgestiegen, wie das in einem Kinderlied heißt. Und er ist auch heute noch höchst aktiv. Er sucht auch heute noch und sendet seine Signale, wie gesagt, durch andere Menschen, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Und hier und da merken wir es, dass er seine Signale sendet. In der Offenbarung des Johannes ist auch ein Vers, der so in die Adventszeit gehört. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Immer noch. Gott steht vor der Tür und klopft an. Und das andere ist, Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er bricht auch die Tür nicht auf, sondern sein Verben ist im Grunde, dass er vor der Tür steht und anklopft. Und das Bild ist ja das Bild, sagen wir so, der Herzenstür, als wenn unser Herz eine Tür hat. Und ein Ausleger hat mal gesagt, ja, das Herz, das hat eine Tür, aber das hat nur eine Klinke. Und die Klinke ist in. Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus, er klopft an, aber aufmachen, ihn einladen, das müssen wir. GPS, Gottes persönliches Suchen. Er hat es nicht ausgehalten ohne seine Geschöpfe und er ist herabgekommen, ist heruntergekommen in Jesus Christus und klopft auch heute noch an unsere Herzenstüren. Und tatsächlich ist das so ein bisschen so wie beim Navi, denn was macht ein Navi? Es zeigt uns den Weg in erster Linie. Und auch Jesus zeigt uns den Weg. Er sagt sogar, er ist der Weg zum Vater. Er ist der Weg, weil Gott selbst in ihm ist, der seine Menschen sucht, der sogar all die Schuld, all unser Versagen, all unsere Irrwege auf sich nimmt und sogar für uns leidet am Kreuz ja, dass wir leben dürfen. Und jetzt funktioniert das Ganze eben nicht so wie bei einer Fernsteuerung, sondern eben eher wie bei einem Navi. Was ist der Unterschied? Bei einer Fernsteuerung, da habe ich eigentlich keine Wahl. Da wäre das Thema wie mit einer Marionette. Beim Navi schon. Ich habe die Wahl, ob ich auf die Stimme höre oder nicht. Und dann gibt es aber noch etwas Schönes beim Navi, nämlich wenn ich mich mal verfahre oder wenn ich mich verlaufe, dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder sagt das Navi mir bitte wenden, also umdrehen, umkehren, oder es zeigt mir einen anderen Weg. Wenn ich auf die Stimme höre, auf Gottes Stimme, auf Gottes persönliche Signale, dann bringt es mich, dann bringt er mich nach Hause. Und dann werden wir unser Ziel erreichen. Amen. Bahnt einen Weg unserem Gott. Und das ist im Grunde das Gebet, dass unsere Herzenstür aufgeht. Und das wollen wir gemeinsam singen.